Das ist der Stammtisch vom RefLab.
Und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen.
Hallo und herzlich willkommen beim Stammtisch, wie immer mit dem wunderbaren Felix. Hallo Felix,
ja, hallo miteinander.
Zum Wohl. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, Katrin Bold ist bei uns. Katrin, wenn man deinen Namen hört, dann denkt man an etwas wahnsinnig Lautes, das tönt wie eine Kreissage. Und das ist so lustig, wenn du hockst in dieser Runde jetzt wirklich eher so als feine, fröhliche, nicht bedrohliche, nette Person.
Danke.
Nein, es ist glaub, klar, auf was ich anspiele, oder? Neben uns oder zwischen uns, besser gesagt, hockt die Pfarrerin, die eine Kanzler versagt hat. Jetzt tönt das alles so ein bisschen nach einem Gag oder irgendwie so, aber ich weiss mittlerweile, dass die euch ganz, ganz viel überlegt haben, dass das Resultat ist von einem langen Prozess. Kannst du uns dort mal mitnehmen und ein bisschen erzählen, wie ist es dazu gekommen, dass du eine Kanzler versagt hast?
Ja, es sind eben eigentlich wie zwei grosse Geschichten zusammengekommen. Einerseits haben wir 2019 einen Monat lang predigtfrei gemacht bei uns in der Kirchgemeinde. Also wir haben bewusst einmal auf die Predigt verzichtet und andere Gottesdienste gemacht und da gesagt, hey, das Projekt, das ziehen wir weiter. Dann ist Corona gekommen, dann haben wir das Projekt natürlich nicht weitergezogen. Und irgendwie plötzlich sehe ich auf Facebook, dass ich markiert worden bin und dass ich quasi ausgerufen worden bin für eine Motorsäge-Challenge.
Eine Motorsäge-Challenge?
Genau, Motorsäge-Challenge. Und zwar ist das eine Challenge, die die Ricklin-Brüder ins Leben gerufen haben. Das ist ein Künstlerduo aus St. Gallen, Zwillingsbrüder, die immer wieder ganz besondere Kunstprojekte machen. Und mit der Motorsäge-Challenge sagen sie, man soll jetzt ein Stück Realität rausschneiden und in einen neuen Kontext setzen.
Okay.
Und ja, im ersten Moment dachte ich, ui, puh, ich und der Motorsäge, eben, was mache ich da? Ich habe noch nie eine Motorsäge in der Hand gehabt. Und ich habe dann schnell gedacht, ja, ich würde eigentlich gerne aus dem ein Kirchgemeindeprojekt machen, ich möchte das eigentlich nicht privat machen. Und habe sofort zu der Mesmerin gesagt, du, habe ich irgendeine Kirchenbank, kann ich irgendetwas versägen? Und sie sagt dann...
Haben wir irgendetwas rumstehen, was wir nicht brauchen?
Ja, ein bisschen in die Richtung. Und sie sagt, ja du, die Kanzlerin lachen, mit der weiss ich eigentlich sowieso nicht zurecht. Was machen?
Ja.
Ja, und dann habe ich sofort gefunden, das ist die Idee, hat sie ins Team gebracht und sie hat gesagt, ja, hey, das ist die Geburtsstunde von Predigt frei Nummer 2.
Super.
Aus dieser Kanzlerin machen wir etwas.
Und was ist Kanzlerin im Lachen? Was ist das für eine Kanzlerin?
Das ist das Kirchgemeindehaus. Lachen ist so ein typisches 70er-Jahre-Kirchgemeindehaus. Mit so ein bisschen, sag jetzt, einfachen Möbeln vorne auf einer Bühne. Das ist so ein verschiebbares Teil, wo man zwei, drei Tritte raufgeht und dann eigentlich auf einer Kanzel steht.
Ja.
Und weil wir inzwischen nicht mehr verschiedene Gottesdienste im Westen von der Stadt haben, sondern eigentlich immer in der Kirchenbrücke, wird die Kanzel in der Kirche im Kirchgemeindehaus Lachen nicht mehr oft gebraucht. Mhm. Also eher noch für Theaterprojekte oder so, aber für Gottesdienst ist sie dann vielleicht jetzt noch einmal im Jahr oder so gebraucht worden. Also meistens ist die im Abstellraum gestanden. Darum muss ich sagen, hat sie ja in dem Sinn auch nicht, das ist nicht unsere Hauptkanzel, die wir versägt haben. Aber wir haben das Gefühl, das ist jetzt die Möglichkeit für einen symbolischen Akt, wo man wirklich auch etwas sieht, wo man eine Verwandlung machen kann.
Das finde ich mega spannend, dass du sagst, einen symbolischen Akt. Ich meine, man kann es ja so verstehen, dass man einfach sagt, okay, die haben jetzt da quasi performancemässig mal irgendwie etwas gesetzt, oder? Und zeigt, das wäre ja schon viel. Würdest du sagen, es ist nur das, oder erhoffst du auch, dass das Symbol irgendwo so ein bisschen ein Wegweiser wird? Ich meine jetzt also in der Kirchenlandschaft insgesamt, vielleicht auch über die Stadt raus.
Absolut. Also für uns war klar, wir möchten das Bild zeigen. Wenn ihr dann gesagt, wir machen aus dieser Kanzel einen Tisch, einen Gemeinschaftstisch, wo nicht mehr neben einer Person steht und redet, sondern wo ein Haufen Personen hinsitzen können, auf Augenhöhe ins Gespräch kommen. Und da geht es nicht einfach um die Kanzel im Kirchgemeindehaus Lachen, sondern das ist ein Stück weit, wie ihr gesagt, ich würde auch gerne einen Schnitt machen durch eine Tradition oder wie sichtbar machen die Leute, hey, Kirche ist auch nicht da, wo ihr oder ihr, wo viele doch immer noch in den Bildern haben oder wo wir in den Filmen, in den Büchern immer noch wieder lesen, dass ein Pfarrer auf die Kanzel steht, den Zeigefinger aufhebt und den Leuten sagt, was sie richtig machen und was nicht.
Ja.
Und Kirche ist an vielen Orten längst nicht mehr so. Aber das wissen ja auch viele nicht. Und uns ist es irgendwie wiederum gegangen, auch ja, mit dem ein Bild zu machen und etwas zu zeigen und zu sagen, hey, wir sind im Fall im Wandel und es verändert sich viel.
Ja. Ich will noch einen Schritt zurück. Du hast gesagt, 2019, gell, haben wir das, die predigtfreie Gottesdienst gemacht. 2019 war ja das grosse Reformations-Vierjahr, oder? Also 17, 19, 500 Jahre. Wie kommt man auf die Idee, gerade zu dieser Zeit, wo alle gesagt haben, wir bejubeln die Reformation, wo die Predigt so wichtig war und wo es nicht einmal eben sogar zum Teil Musik weg ist, sondern nur das Wort. Und ihr kommt und werdet quasi wieder katholisch, ohne Predigt, mit, weiss nicht, Musik, alle zusammen.
Ich glaube, es ist für mich weniger das Katholische, als sagen, dass die Kirche Semper Reformanda, also sich immer am Erneuern ist und am Fragen, was machen wir eigentlich und warum machen wir es. Und darauf gebracht hat uns eine junge Theologin aus Deutschland, Tane Jakobs, wo einen Artikel geschrieben hat mit dem Titel «Herr Pfarrer, lassen Sie Ihre Predigt stecken» und gesagt hat, es ist Zeit, die Predigt von der Kanzel zu stoßen. Und wir haben das gelesen als Team, ich weiss nicht genau, sind da gehockt und haben gesagt, hey, irgendwie hat sie recht. Und ich glaube, wir sollten etwas mit dem machen. Mhm. Und ich weiss noch, was mich da am meisten berührt hat, als ich den Artikel gelesen habe, ist irgendwie der Satz, den sie geschrieben hat, sie glaube, am meisten von der Predigt habe sie selber, die sie geschrieben hat. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte jetzt einfach sein. Ich schreibe auch wahnsinnig gerne Predigt. Ich finde es ja super, dass ich meine Lebensthemen kann, stundenweise so, ja, mich darüber einlesen, mir Gedanken zu machen. Aber ist das auch, wo die beschäftigen, die am Sonntag dann da sind, oder?
Also tust du noch predigen jetzt?
Ja. Wieder.
und anders? Also was ist so? Ist das ein Predigtfasten gewesen, wo du gemerkt hast, was fehlt? Oder ist es so gewesen, dass du das Gefühl hast, ja, eigentlich müsste es so sein, aber von mir wird jetzt halt doch noch das Predigt erwartet und darum mache ich es jetzt wieder?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, für unser grösster Ort, wo wir darüber am Nachdenken sind, ist Partizipation. Also wie werden die Leute, die im Gottesdienst sind, mit einbezogen, wie sind sie Teil von dem Geschehen, Teil von dem Wort, wo ich dir absolut recht gebe, wo zentral ist für unseren Glauben. Aber was hat das mit denen, die heute da sind, zu tun? Und ich hoffe, dass ich jetzt auch das Projekt noch mehr irgendwie Formen immer wieder finde oder wenigstens auch das Bewusstsein schärfe, zu sagen, wir sind da auf Augenhöhe, wir sind miteinander am Schauen, was uns der Glaube gibt, was wir jetzt brauchen von dieser göttlichen Kraft und dass ich da wie Formen finde, Leute auch einzubeziehen.
Mhm. Ich fände es mega spannend, wenn wir vielleicht nachher noch eine kleine Runde könnten machen zum Thema, ob Predigt eigentlich ein Auslaufmodell ist oder nicht und was es würde heissen, wenn man Ja oder Nein sagt. Du hast aber jetzt den Punkt mit der Partizipation reingebracht und wenn ich an meine Gottesdiensterfahrungen denke, dann würde ich wie sagen, ja, Predigt, das ist so das eine, dort rechne ich jetzt persönlich gar nicht so fest damit, dass es könnte partizipativ sein. Aber mir ist mal aufgefallen, wo wir am Tisch sind gesessen mit den Kindern, als sie noch kleiner sind, und haben darüber geredet, dass man Gottesdienst feiert. Und sie haben keine Ahnung gehabt, warum man dem Feiern sagt, weil Feiern kennen sie also etwas richtig Lustiges, wo man etwas macht und sich bewegt, oder? Und das ist so das pure Gegenteil von dem, was sie würden mit einem Gottesdienst in Verbindung bringen. Also es fängt ja irgendwie an, dass sobald es losgeht, muss man irgendwie probieren, ruhig zu sein und der Hustenreiz, der kommt, zu unterdrücken, nicht zu fest auf der knarrigen Bank rum, sich rumbewegen. Und nachher wird man eingeladen zum Singen. Es ist aber schon vorgegeben, man aufsteht dazu oder nicht. Das Gebet, das man spricht, ist dann eins aus dem Gesangsbuch, wo schon klar ist, ob man Nummer 2 oder Nummer 1 liest. Also es ist irgendwie alles so antispontan, aber jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass man könnte sagen, ja, es ist halt immer so. Also es ist irgendwie keine entspannte Situation oder erlebt ihr das anders? Also wisst ihr jetzt abseits von der Predigt, ich meine jetzt wirklich die ganze Liturgie, den ganzen Gottesdienst.
Das ist eine gute Frage. Also ich bin vielleicht, also ich merke eher das Gegenteil, dass wenn ich in so neumodigen Gottesdienst bin.
Der Felix ist jetzt neu im ICF und genau. Erzählt jetzt heute drüber.
Nein, so weit habe ich es wirklich noch nicht geschafft. Nein, aber nur schon, was sind das so, Praise und so. Also wo man
was ist das, Praise?
So muss, wo man so muss mitmachen. Also zum Beispiel eine Erfahrung ist zum Beispiel im Zentrum für Migrationskirche gibt es ja immer am ersten Advent so einen gemeinsamen Gottesdienst. Den finde ich mega toll. Da machen alle mit, die dort sind. Und das ist ja von Philippinen oder weiß auch nicht, bis Finnland und Brasilien und Kirchengemeinde Wipkingen. Und dort merke ich so dann, wie es eben so abgeht und wie man dann muss mitmachen und so. Und mir ist das, oder noch viel niederschwelliger, manchmal so in Untergottesdienst mit den Kindern, wenn man da irgendwie muss mit den Händen etwas mitmachen und so, da fühle ich, da merke ich, wahrscheinlich bin ich irgendwie letztes Jahrhundert oder letztes Jahr, ich meine, gut, meine Tochter sagt mir ja immer, du bist 20. Jahrhundert. Also da merke ich es dann wirklich, dass ich suche im Gottesdienst tatsächlich eine Ruhe, auch eine Stille, und ich finde das schön, zur Ruhe kommen und ruhig sein. Das muss nicht für alle gleich sein, aber ich finde es schön, dass dort nicht noch, also ich gehe ins Fußballstadion, wenn ich will, laut singen und klatschen und aufstehen und Werner gumpet und so. Aber nicht am Sonntagmorgen in der Kirche. Also das finde ich eigentlich ganz schön. Wenig
immer noch in Basel.
Oder? Ja, eben, das habe ich jetzt nicht wieder sagen.
Geht schon gar nicht.
Das ja, heißt, ist natürlich kein Hopper. Das ist natürlich oder, das Einzige, was geht. Ja. Und da habe ich mir jetzt auch gerade geoutet.
Also du gehörst zu zwei Minderheiten. Du bist GC-Fan und bist noch Kirchenmitglied.
Ja, genau. Und zwei grosse sinkende Schiffe. Genau. Aber ich
bin Zeit sehr, ist gross
ich gewesen, bin sehr treu. Ich bin sehr treu.
Ich teile das extrem, so das Bedürfnis auch nach Stille. Und ich finde, dass man muss dürfen in die Kirche kommen und einfach hinsitzen und nichts machen. Also ich glaube, so dann die Angst, eben wie in einem Zirkus noch aufgefordert werden, die vordersten Bänke stehen jetzt einmal auf zeigen etwas vor. Das wäre ja dann vielleicht wirklich zu viel. Und ich glaube, das ist einfach auch, da sind wir ja schon bei einem riesigen Grundproblem, dass Menschen so unterschiedlich sind.
Ja.
Oder dass die einen genau, irgendwie sag jetzt mal, Gott oder die Kraft spüren, wenn sie können tanzen oder klatschen oder sich laut mitteilen und ihre Fürbitte anlegen, und andere eben wirklich einfach hören wollen und in die Stille gehen und da irgendwie Formen zu finden, wo verschiedene abgeholt werden gleichzeitig. Da ist, glaube ich, eine grosse Herausforderung. Und ich habe jetzt auch gemerkt, im Predigtfrei oder bei diesen Gottesdienst, wenn man die Form ein bisschen verlässt, dann wird schon eine Gefahr, sage jetzt mal, von einer Unruhe ist da. Oder von dem, dass man sich, ich sage jetzt auch, zeitlich verliert. Wir haben gemerkt, zum Beispiel unsere vier Gottesdienste im Februar, die sind einfach alle eine Stunde und 20 Minuten gegangen. Und das finde ich eigentlich zu lang.
Wow,
Gottesdienst gab 50 Minuten, finde ich. Oder im Idealfall.
Also, ihr habt Predigt gestrichen und der Gottesdienst ist länger geworden.
Absolut, ja. Und zwar bei allen vier. Wir haben die ganz unterschiedliche Sachen ausprobiert und bei allen ist es am Schluss länger geworden.
Ja, und das Partizipative hat ja auch so ein bisschen, manchmal wirkt es ja sehr bemüht, eben dann wird es länger, weil jeder noch einmal darf führen stehen, es langt nicht die Lesung, sondern... Und
man muss nachher auch allen Danke sagen, oder?
Wo sie führen gestanden. Ja, und fünf Fürbitten machen, dass dann ja alle, oder? Ja. Das ist am extremsten, ja, bei ökumenischen Gottesdienst, wo man alles muss verdoppeln, und darum wird es doppelt so lang. Aber ich will auf etwas reagieren, was du gesagt hast, wegen der verschiedenen Formen. Ich finde, ganz für mich... eigentlich der entscheidende Punkt ist, dass die Form für den Menschen, der vorne steht, stimmt. Also, dass es seine Form ist. Und das erlebe ich manchmal, so eine Hilflosigkeit von Pfarrerinnen, Pfarrer, die das Gefühl haben, das, was ich eigentlich könnte, eben meine Predigt, die ist irgendwie nicht mehr gefragt. Und jetzt versuche ich es irgendwie anders. Jetzt tue ich anders predigen. Jetzt tue ich anders zum Mitmachen aufrufen oder so. Und das kommt dann so total Chips raus. Also was ich erwähnt habe mit dem Gottesdienst am ersten Advent, das war eine coole Erfahrung gewesen, weil dort sind ganz unterschiedliche Formen quasi zusammengepappt in einen Gottesdienst. Aber für jeden, der dort vorne gestanden ist, hat es gestimmt. Also der reformierte Pfarrer hat halt kurz ein ein Wort ausgelegt, irgendwie bis von Zunge reden, bis weiss nicht was, und man hat manchmal also können selten, nein, nicht alles er natürlich, eben unterschiedliche Akteure, okay. Aber einfach von der, also ja, von der Feuerbit, die wirklich sehr emotional war und ja. Spanisch und ich sowieso nicht verstanden habe, aber schon das Gefühl, aber ich weiß, um was es geht. Ja. Ja, irgendwie, ja. Vielleicht ist es eben in so einem Moment ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, man versteht ja. nicht zu viel. Aber dass einfach all diese Formen haben quasi, klingt jetzt so ein bisschen gespürsmässig, aber haben für diese Leute gestimmt dort. Und dann kann ich, halte ich es viel besser aus, als wenn ich das Gefühl habe, hey, es ist so angestrengt. Für mich ist es anstrengend, weil ich etwas muss mitmachen muss, was ich so semi-peinlich finde. Und für den vorne, der bemüht sich so, mich zu erreichen, dass irgendwie dann total irgendwie Scheps ist. Und ich finde, das ist so die Verunsicherung, die ich spüre. Und aus deren, und ich will das überhaupt nicht kritisieren, sondern das ist mega schwierig, aus dem rauszukommen. Also, aber ich finde, etwas kommt aus dem Grundgefühl raus, das, was ich mache, das, was ich machen will, das ist nicht mehr gefragt. Und was mache ich jetzt? Also das finde ich so die grosse
Man kommt dann halt auch in Aktivismus, ja, oder? Genau. Weil man gerne will, irgendwie dem gerecht zu werden, dass da Kritik oder Desinteresse ist und denkt, wenn ich jetzt etwas Besonderes wage, kommen vielleicht mehr. Aber ich glaube, so, dass quasi wirklich das Anbietende probieren, dann etwas Lustiges zu machen, das ist ja dann eben eigentlich auch nicht partizipativ. Das ist ja dann wieder, ich denke mir jetzt etwas Neues aus und versuche es mit den anderen zu teilen. Und was bei uns, weil ich finde, was am Schluss extrem schön irgendwie gelungen ist, wir haben dann den Tisch, den wir in diesen Gottesdienst hatten, in den Pfarrhausgarten getragen und haben eingeladen, dazu hinzusitzen und uns zu erzählen, wie es jetzt so gegangen ist während diesen Gottesdienst oder was einem gefallen hat und was nicht. Und der eine hat dann, jemand hat dann gesagt, ja, er würde eben eigentlich am liebsten uns einmal sagen, über was wir sollen predigen. Aha. Also sie wollen, dass wir predigen, aber sie wollen auch ein bisschen sagen, was. Und hat mir dann gesagt, er hätte gerne eine Predigt zu deinem Wille geschehen. Genau. Und auch gedacht, Und einfach gefunden, wow, das ist doch jetzt eigentlich wie eine schöne Entwicklung, dass man so wie einen Raum schafft, um ins Gespräch zu kommen und das gemeint sich einbringen kann. Und ich habe das aufgenommen und habe dann eineinhalb Wochen später wirklich über dein Wille geschehen predigt. Ich glaube, ziemlich klassisch sehr mit dem, dass ich wirklich zurück in Geschichte bin, Tradition. Und interessant ist gewesen, dass mehrheitlich Männer nachher gekommen sind und sagen, das ist eine super Predigt gewesen.
Also, und wie deutlich ist das?
Dass ich glaube, auch wenn es jetzt sehr nach Klischee tönt, dass ich glaube, dass Frauen eher sich emotional ansprechen lassen. Jetzt einfach mal so tendenziell, das gilt sicher nicht für alle. Aber ich bin sonst auch so, ich eher seelsorgerlich emotional predige. Und ich glaube, Männer holt man oft doch noch mehr ab mit Fakten, mit Wissenschaft, mit Sachlichkeit, ein Stück weit.
Ich finde das natürlich schon mal eine tolle Entwicklung, wenn so wie plötzlich gewünscht wird, was man könnte machen. Beim anderen Thema, nämlich, dass man jetzt so könnte die Gottesdienste partizipativ machen. Ich weiss, es gibt irgendwie eine ganze Generation von Pfarrerinnen und Pfarrern, die dort drin das Heil von der Kirche haben gesehen, oder? Dass man quasi mit den Kirchenmitgliedern selber den Gottesdienst organisiert. Aber wenn man ehrlich ist, sind das so, sagen wir jetzt mal die 50, die noch kommen. Das ist ja irgendwie schon ein relativ spezieller Teil von dieser Gemeinde, die eigentlich insgesamt dazugehört. Und jetzt ist es sehr unwahrscheinlich, dass wenn man jetzt diesen Leuten nachher dann noch eine grosse Bühne gibt, dass denen die anderen 2500 das plötzlich interessant finden, weil die würden ja vielleicht schon kommen, wenn sie die 50 toll fänden, die dort sind. Also was ich damit will sagen, ist so wie, Bredouille ist ja eigentlich, dass Partizipation wär ja eigentlich super, aber die Schwierigkeit ist ja, das irgendwie so über die Kerngemeinde raus herzubekommen. Ja. Also das ist so lange her, dass ich es, glaube ich, erzählen darf. So in einer von der ersten Kirchengemeinden, wo ich mich engagiert habe, wo ich auch aufgewachsen bin, hat man genau so etwas aufziehen. Man hat so gefunden, wir machen jetzt irgendwie ganz einen anderen Gottesdienst mit Gospel und da und so. Und die haben wirklich probiert, jetzt ein bisschen ausserhalb auch von der Kerngemeinde Leute herzubekommen, die zum Beispiel Tontechnik machen, die Musik machen oder die das, was vorher eine Predigt war, übernehmen und dort einen Input machen, hat einfach dazu geführt, dass die Leute, die schon immer dabei sind, wahnsinnig beleidigt sind und haben gesagt, ah, jetzt machen sie das nicht für uns. Also da sind wir jetzt nicht erwünscht. Bist du auch nicht gefragt worden, Rudi, ob du dort etwas möchtest sagen, oder? Und wir hatten doch den Kirchenchor, warum braucht es jetzt da nochmal einen Chor, oder? Und so. Also dass du wie merkst, du hast gar nicht nur das Problem, dass du den Mut brauchst, etwas Partizipatives davon aufzuziehen, sondern du musst das eigentlich noch gegen einen Widerstand machen, der in der Regel dann sogar noch mindestens die halbe Kirchenpflege ausmacht, oder?
Ja, absolut. Also ich sehe das voll. Und ich meine jetzt gerade vor, wo du erzählt hast, so auch durch den Kopf, wirklich auch nochmal so, wenn ich mich jetzt ehrlich frage, für wer haben wir die Aktion gemacht jetzt mit dieser Kantelzersäge, mit der Motorsäge, oder bei wem ist sie übergekommen? Dann ist es ja auch interessant, dass eigentlich mehr Reaktionen positiv gekommen sind von Leuten, die noch nie im Gottesdienst gewesen sind, während die ganz kritischen, wirklich sehr, sehr kritischen, von denen, die meistens selber einen theologischen Hintergrund und aktiv im kirchlichen Leben. Und ich glaube, da merke ich ehrlicherweise auch, vielleicht geht es mir auch fast ein bisschen weniger darum, zum wirklich Gottesdienstformen zu ändern, sondern mehr darum, Bilder zu schaffen nach außen, um wie ein bisschen zu erzählen, was machen wir eigentlich als Kirche, wer sind wir eigentlich? Ja. Und in diesem Projekt geht es wirklich darum zu sagen, wir verstehen die Kirche nicht als eine autoritäre Sicht von oben herab, die Leute klein macht und sagt, was richtig und was falsch ist, sondern wir verstehen die Kirche als einen Ort von Gemeinschaft, der Ort, wo man zusammen ist, wo man einander zulässt, wo man isst und trinkt und feiert im besten Moment. Und das Bild haben wir eigentlich wie wollen nach außen tragen. Und ich glaube, zum Stück weit auch gelungen, weil die Medien ein grösseres Interesse gehabt am Geschehen, sage jetzt mal als Kirchgemeinde selber.
Und ich meine, im Minimum ist das Positive, das ankommt gegen aussen, dass die eine Sehnsucht haben, dass etwas anders werden könnte. Und das finde ich eigentlich schon mega viel. Ich bin selber mit dem Felix auf das Thema noch ein bisschen eingegangen im Vorgespräch, ob die Predigt insgesamt das Auslaufmodell ist. Und wir sind uns nicht so ganz einig gewesen, gell, Felix? Jetzt wird entspannt, was du meinst. Ich bringe einfach schnell meine These. Ich würde sagen, ich glaube, Predigt, an der hat man jetzt 50 Jahre rumgeschraubt, oder? Also wer irgendwie musste Theologie studieren in den letzten 50 Jahren, der hat mindestens 6 Homiletiktheorien kennengelernt, hat wahrscheinlich bei irgendwelchen Theaterschauspielen Coachings gehabt und Sprechunterricht. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass uns die Leute so fest haben die Buden eingerennt, dass wir eine neue Kirchenbank rein tun. Und das ließ ich jetzt zuerst mal vermuten, das ist einfach ein Auslaufmodell. Auf der anderen Seite gibt es Entwicklungen, wo genau quasi das Frontale, das Monologische, was so problematisch ist, ja vollzieht. Also TED-Talks zum Beispiel, oder? Fett von Rolex gesponsert, eine riesen Reichweite, wo einfach jemand kommt und über etwas erzählt, was wichtig ist. Jetzt meine These wäre, ich glaube, Leute hören mega gerne Monologe und haben mega gerne Speakerinnen und Speaker, aber vielleicht solche, die für etwas stehen, wo ihr Leben ausmacht, wo sie völlig begeistert sind. Aber vielleicht kannst du das einfach nicht Woche für Woche zu einem immer wieder neuen Vers, zu einem immer wieder neuen Thema machen. Vielleicht ist eher das die Schwierigkeit. Also, wie siehst du das?
Ich finde es interessant, weil ich jetzt überlegt habe, zum Beispiel bei Beerdigungen oder bei Trauungen und auch bei Taufen habe ich das Gefühl, Predigt oder Form vom Zuspruch, in dem dass man eine Ansprache macht, funktioniert mega gut. Weil man hat eigentlich einen Anlass und man kann ganz spezifisch auf jemanden oder auf eine Familie oder auf eine Situation eingehen. Und das kann unglaublich berührend sein für die da sind. Ja. Und das ist natürlich in einem, sage ich jetzt, normalen Sonntag sehr anders, wenn man eine Gruppe von so unterschiedlichen Leuten haben und die einen sind ganz frisch am Trauern, die anderen sind gerade im Glück, andere wollen eine theologische Auslegung, andere wollen einfach still und in Ruhe gelassen werden und die anderen wollen sich gerne mitteilen. Und das finde ich eigentlich viel schwieriger, um dann herauszufinden, was passt jetzt genau für diesen Sonntag, als wenn ich eben Kasuale, also einen bestimmten Fall auch habe oder einen Sinn, warum rede ich jetzt hier zu diesen Menschen? Was ist jetzt gerade passiert, wo ich in Wort fassen könnte.
Ich merke das, wenn ich jetzt so die Iker reden oder an Hanna Jakobs denken, die euch ja eben ein bisschen inspiriert hat zu dem Ganzen, dann sind ihr ja jetzt sicher nicht Menschen, die man nicht gerne zulässt, oder? Also man lässt euch gerne zu. Wenn ihr an einem Fest neunmal eingeladen seid, dann ist es sicher nicht schwierig, mit Leuten zu reden oder wenn es einen Tisch gibt, wo Leute zusammenhocken und man erzählt Geschichten, euch lässt man sicher zu. Und die sind ja die, die jetzt aber sensibler als andere auf das reagieren, dass das mit dieser Predigt nicht mehr ankommt. Das ist ja eigentlich noch interessant.
Oder? Ja, also vielleicht ein bisschen das Problem. Also ich würde dir jetzt auch unterstellen, dass ich wahrscheinlich eine Predigt von dir sowieso jetzt würde mich interessieren. Und auch mit Pfarrerinnen und Pfarrern, die ich rede, die Predigt quasi problematisieren und hinterfragen, das sind eigentlich die, die ich finde, die Predigen eher besser als andere, die irgendwie das Gefühl haben, sie haben es nicht nötig zu hinterfragen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Grundproblem. Und interessant ist ja, wenn man dann so Gastpredigten hat, irgendwo mit weiß auch nicht, ob Lukas Bärfuss oder wer auch immer, die fühlen ja die Kirche dann immer und predigen zu den Seligpreisungen, also voll.
Ganz biblisch-theologisch.
Ja, also, ja, also dann natürlich auf ihre Art, nicht, vielleicht nicht wie jetzt eine Theologin, aber ja, einfach sehr klassisch Bibeltext und dann nimmt es einem Wunder. Und sehr monologisch und meistens nicht kurz, aber volle Kille. Also eben, was du sagst, ich glaube nicht, dass Form an sich jetzt sehr out ist, sondern also etwas ist sicher so, dass ich finde, so jeden Sonntag, wobei es gibt jetzt nicht mehr so viele Pfarrer, die jeden Sonntag mit Predigen, oder? Mit Teampfarrämtern. Und was ich so beobachte, ist schon, also ich finde immer Predigten dann gut, wenn ich, also es muss jetzt nicht so sehr ergriffen sein oder so, aber einfach es jemand, wo sich auch als Person mit dem auseinandersetzt. Also ich kann im Kleinen, kann ich das so klein nachvollziehen. Ich habe irgendwie schon 2-3 Gastpredigten gemacht und natürlich viel mehr Zeit können investieren als jetzt jemand, wo das Daily Business ist. Ich schreibe regelmäßig die bolderen Texte, wo einem ja einfach ausgelost irgendwie ein Bibelspruch kommt und dann muss man etwas Kleines schreiben. Logisch keine Predigt, aber man muss irgendetwas anfangen mit dem Text. Und das finde ich einen interessanten Vorgang, dass ich manchmal mit dem Text etwas anfangen kann, weil man mich gerade irgendwie abstoßt. Also weil ich dem einfach nichts kann abgewinnen und muss sagen, wenn Gott so ist, wenn er da daherkommt, kann ich dann an den Glauben, will ich an den Glauben? Oder muss ich jetzt akzeptieren, dass Gott halt vielleicht auch so ist, wenn ich ihn nicht gern hätte? Und das heisst, ich versuche dann so eine wirklich persönliche Auseinandersetzung mit viel Ich drin, wo ich in Predigten im guten Sinne ein bisschen vermisse. Also was ich zum Beispiel nicht so ein bisschen, also ja, mal kann sagen, allergisch bin, ist aufs Wir in den Predigten. Das ist so, das ist schon an der Grenze zur Übergriffigkeit. Das kann ich wirklich nicht ausstehen. Und das ist ja meistens dann so völlig verwässertes Wir. Also man spürt ja, dass der oder dass die Person auf der Kanzel weiss, dass er jetzt irgendwie Wir sagt und alle ein bisschen muss meinen und dann verkehrt all die Thesen, also dann kommen, meistens hat es so eine Auslegeordnung von Thesen und es wäre interessant gewesen, hätte man den Mut gehabt, zu sagen, ich greife eine raus und ziehe den Gedanken durch und dann wäre es 10 Minuten gewesen, statt 20 oder 15 Minuten und es wäre viel spannender gewesen. Und das ist so etwas, wo ich manchmal denke, dass ich Predigten höre und denke, wow, die hätte man müssen können gegenlesen und miteinander besprechen und sagen, schau, der Gedanke da, der ist gut, ziehe den durch. Und selbst wenn die Hälfte oder 70% von den Leuten, die da unten sitzen, das stört, man könnte ja sagen, wirklich die Einladung machen, nachher an den Tisch sitzen und diskutieren. Aber so ein bisschen mehr Mut haben, auch zu sagen, ich lese den Text so. Und schon kontextualisieren, aber sagen, das ist meine Position. Und dass ich mich dann als Zuhörer auch herausgefordert fühle. Oder, und dann berührt es mich auch, selbst wenn ich nicht einverstanden bin. Aber wo ich quasi wegnicke, sind die Sachen, wo sind die Predigten, die so, sowohl als auch Predigten, die dann immer so ein bisschen, ja.
Ich glaube, er hat ja auch immer wieder das Problem vom Auswahltreffen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir helfen, das zu lernen, dass man bewusste Entscheidungen trifft. Weil wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet, hat man dann manchmal auch so ein Sammelsurium an, das könnte ich noch reinnehmen und selb und so ein bisschen den Mut auch zum Sachen auch einfach weglassen. Und eben, wie du jetzt auch sagst, auch mehr bei dir selber zu bleiben. Also ich kann mir auch vorstellen, eine Predigt von jemandem, der vielleicht etwas wirklich selber verinnerlicht hat oder mit etwas unterwegs war, ist dann vielleicht auch anders als eine Vollständigkeit von man könnte es so, so und so, aber auch anders sehen und mit dem wieder eigentlich nichts gesagt zu haben. Oder?
Und ich meine schon, mit dem Text umgehen, also mich interessiert dann weniger, was jemandem passiert ist beim Posten und so.
Aber schau, letztendlich seid ihr doch jetzt beide wieder bei einer Art noch ein bisschen verbesserte Homiletik. Oder? Also jetzt kürzen wir es von 20 auf 10 Minuten runter und dann wird es wirklich gut und wir haben uns persönlich damit auseinandergesetzt. Ich glaube wirklich, dass das Problem noch tiefgreifend ist. Also ich mache jetzt wirklich so ganz mit Schlaglichtern. Ich würde sagen, in der Reformation kommt die Idee auf, dass die Bibel Gottes Wort ist und jetzt müssen wir das einfach richtig auslegen und es den Leuten in ihrem Spruch erzählen und dann passiert das, was soll passieren. Oder dann ist Gottes Wort in der Gemeinde. Und heute, niemand von uns würde das doch sagen. Niemand würde doch von uns sagen, in der Bibel steht Gottes Wort drin. Sondern wir würden doch sagen, die Bibel kann Gottes Wort werden durch das, wie sie verkündigt wird. Das heisst also quasi, das Medium selber, also Predigerin oder der Prediger, oder? Der kann sich quasi gar nicht mehr einfach darauf verlassen, dass er sagt, das Ding da ist einfach gut und ich muss das jetzt zum Reden bringen. Sondern er selber ist im Prinzip wie der Klangkörper oder sie ist wie der Klangkörper von dem Ding. Und wenn das nicht funktioniert, dann tönt das scheiße. Und darum, glaube ich, kannst du gar nicht Woche für Woche deiner Gemeinde dort wieder etwas performen, wo du wirklich das, was wir jetzt würden meinen mit Gottes Wort, so überbringst. Sondern du hast vielleicht ein wichtiges Thema, das du in diesem Jahr zu sagen hast. Vielleicht ist dir etwas aufgegangen, was wirklich wichtig ist und was ganz viele Leute hören sollten. Und das solltest du denen nachher auch sagen. Und vielleicht hast zwei Jahre später wieder etwas anderes, was mega wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass ein normaler Mensch Sonntag für Sonntag etwas hat, wo er sagt, oh, da hat mein Herz brennt und das will ich jetzt erzählen. Und ich meine jetzt mit dem nicht, weißt du, so eine vortäuschte Innerlichkeit oder so. Ich bringe ein Beispiel. Der Manu und ich machen im Moment so Podcast-Serie zu so ganz erfolgreichen religiösen Büchern. Und zum Teil ist das wirklich einfach schlecht, was da drin steht in diesen Büchern. Aber wenn die nachher Podcasts hören mit diesen Autorinnen oder Autoren oder schauen, wie die in YouTube-Videos überkommen, das ist einfach krass. Weil die sind wirklich einfach von den Zechennägeln bis zum Scheitel völlig überzeugt von dem, was sie da sagen. Und wenn ich in einen Gottesdienst gehe, erlebe ich eher so wie ein Pfarrer oder eine Pfarrerin, die jetzt halt heute ist jetzt der Vers dran, oder? Ja, was hat jetzt der Vers irgendwie mit unserer Situation heute zu tun? Ah ja, da habe ich doch jetzt irgendwie gerade einen aktuellen Aufhänger. Also im Vers ist etwas von Frieden, dann nehmen wir vielleicht den Krieg in der Ukraine, oder? Und dann sage ich, wie schlimm sich das anfühlt für uns, dass jetzt Krieg ist. Und dann komme ich aber so ziemlich schnell wieder zu einer allgemeinen Wort, wo nachher irgendwie so ist, aber Jesus hat gesagt, er ist immer bei uns und darum dürfen wir alle zusammen Kinder Gottes sein, die am Frieden mitschaffen. Und dort merke ich so, wie, das interessiert doch nicht einmal mehr die Person selber, die das sagt. Weißt, es ist doch schon wie von Anfang an klar gewesen, dass nichts passieren kann in diesem Prozess. Weil alles immer nach dem gleichen Schema verläuft. Du hast Bibelvers, Scheinaktualität, Allgemeingültigkeit. Und dort kommt immer das Wir drin, bei der Allgemeingültigkeit. Ja. Und das heisst, entweder wird es so appellativ moralisch oder es wird irgendwie so vertröstend kitschig. Aber es ist ganz oft nichts, was wirklich erlebt, erstritten, errungen ist. Und das meine ich sogar bei den schlechten Autoren, die ich gelesen habe. Ich nehme dem, also jedem von denen nehme ich ab, dass die 100% überzeugt sind, dass sie das jetzt sagen müssen. Das bin ich fast nie in der Kirche.
Aber wenn ich mir das vorstelle, oder? Dann wäre ich jetzt beseelt von Care-Arbeit
und
würde jetzt von Sonntag zu Sonntag in eine andere Kirche meine euphorische Predigt halten. Und in dieser Kirche, wo ich jetzt eigentlich tätig wäre, käme jetzt Sonntag für Sonntag eine andere Pfarrperson und würde das volle, krasse, erleuchtete Programm halten. Und ich frage mich jetzt gerade, also wäre nicht viel weniger mehr. Also, weißt, wir sind schon wieder eben überlegen, wie müssen wir denn predigen, was müssen wir denn machen, dass es ankommt. Und ich merke so, das, was mich wirklich dreht am Feiern, ist da sein, in die Stille gehen,
gut,
ein Lied singen, vielleicht dann eine einfache Liturgie. Also ich bin jetzt einfach überlegen. Nein,
ich bin voll bei dir, aber für einfach, dass meine Gedanken richtig verstehst. Ich habe jetzt nicht gemeint, wir machen quasi so einen Predigtzirkus oder
wo alle umherziehen
oder so. Sondern meine Idee wäre eher gewesen, vielleicht gibt es manchmal 4 Wochen, wo gar niemand etwas muss sagen.
Voll, genau. Aber
eventuell gibt es nachher den Zigristin, der etwas möchte sagen. Oder es gibt jemanden aus der Kirchenpflege, der etwas möchte sagen. Und ich glaube, wir sind im Moment so fest immer noch in dieser falschen Vorstellung drin, dass wir Religionsexpertinnen und Experten haben, die Gottes Wort können auslegen können und das vorne performen. Obwohl das die Expertinnen und Experten gerade selber am allerwenigsten glauben von allen. Weil die haben es ja geschnallt, dass es nicht so ist. Und es wäre vielleicht manchmal interessanter, Frau Müller oder so zu hören, was die jetzt eigentlich sagen will. Und vielleicht wären wir im ersten Moment peinlich berührt. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht wäre nachher der Kirchenkaffee viel unterhaltsamer. Ich weiß es nicht, aber ich sage jetzt einfach, mich würde es mega interessieren, was jetzt meine Nachbarin dort würde erzählen, wenn sie mal etwas erzählt und das nicht Woche für Woche ist. Aber du musst schon eine verdammt spannende Person sein, dass man dir Woche für Woche zuhören will. Und ich glaube, das ist einfach schon wie eine Erwartung, die gar nicht geht. Also ich habe vielleicht in einem Jahr 3 gute Ideen, die ich finde, die sollte ich öffentlich erzählen. Aber das ist auch, weil ich sehr selbstbewusst bin. Wahrscheinlich ist nur eine davon wirklich gut. Und ich finde so wie, solange wir quasi sagen, es ist einfach normal, dass das Sonntag für Sonntag muss stattfinden, haben wir einfach so dramatische Qualitätseinbussen. Und dann sagen wir immer noch, das ist die Sache, die die Pfarrerin oder der Pfarrer macht. Dabei haben wir eine ganze Gemeinde von Leuten, die mega interessante Erfahrungen machen, super spannende Bücher lesen, tolle Personen sind. Und die kommen dort nicht vor. Ich glaube, das ist einfach oft das Ding. Und wenn sie doch vorkommen, dann müssen sie mit uns eine Dialogpredigt vorbereiten. Das ist so die andere genau. Hölle, oder? Dialogpredigt. Hey, machen das nie. Das ist wirklich Dialogpredigt. Das ist das Allerschlimmste, weil du weißt einfach, es geht jetzt noch länger und die Wechsel sind immer so künstlich. Also es ist, ja.
Kommt aber auch sehr darauf an, wer mit wem wie einen Dialog führt.
Ja, nein, es tut mir leid. Es ist viel zu polemisch, aber oft ist das einfach wie gerade kein Dialog, sondern so ein theaterliches Stück, wo ich das Gefühl habe, jetzt wird ich pädagogisiert. Darum sage ich das so.
Ja, man tut das so, als würde man ein Gespräch führen, aber man hat alles vorbereitet, oder?
Genau. Du hast auch die Blumen gesehen, oder? Nicht? Also, Mann, nein, du so, steht auf deinem Zettel. Also.
Nicht so total unstrukturiert wie unsere Podcasts, meinst du? So.
Nein, aber schau jetzt, das ist doch wieder der Unterschied. Warum hören Leute, also es ist ja wirklich noch krass, wir haben zum Teil Podcasts, die gehen über eine Stunde. Und du kannst das messen und du siehst, mehr als 85% der Leute bleiben dran. Aber du musst dir vorstellen, niemand kontrolliert das. Die müssten nicht neu mehr rauslaufen und komische Blicke auf sich nehmen, sondern die bleiben dran. Und warum passiert das? Weil die glauben, dass wir dort etwas erleben, dass etwas passiert, während wir zusammen reden. Dass wir nicht scripted haben, was jetzt vorkommt.
Genau, aber das
und nur darum bleiben die dran.
Aber das habe ich ja gemeint mit dem Ich. Also, du hast vorher gesagt, ja, wir sind immer noch dran, Predigt zu retten. Für mich gilt das tendenziell. Also ich würde sie jetzt nicht ganz aufgeben. Zwischendrin ein bisschen fasten, das ist wahrscheinlich wirklich gut. So regelmäßig, aber eben mir würde da deine, was du jetzt karikiert hast, wie so die Predigten ablaufen, habe ich das Gefühl, also eben mit dieser Aktualisierung und am Schluss ist der liebe Gott sicher für den Frieden, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man vielleicht auch ein bisschen mutlos ist oder das Gefühl hat, als Pfarrerin, als Pfarrer muss man weh Mainstream ist blöd, aber so einen gewissen Glauben verkörpern. Also man muss einigermaßen etwas können anfangen mit biblischen Texten, die müssen einem irgendwie berühren. Man muss davon ausgehen, dass der liebe Gott Frieden will. Und eben meine Erfahrung ist, wenn wir, also gerade jetzt sind wir zum Teil Psalmwort wirklich ganz anders entgegengekommen. Also dort ist ja dann ein Gott, wo man hofft, dass der da die Gegner mal zurückschlägt und schaut, ja, irgendwie zumindest im Meer versenken oder was auch immer. Also es ist ja nicht so, dass es immer so ein friedlicher Gott ist. Und einmal das Wagnis einzugehen und zu sagen, ja, stimmt, vielleicht so eine gewisse Wehrhaftigkeit vom Guten ist eben vielleicht ganz aktuell. Also ich glaube wirklich, dass einige Texte zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht mehr Aktualität haben und Nähe, als wir befürchten.
Das ist doch jetzt ein mega interessanter Punkt, um das mal anzuschauen. Ja. Wenn jetzt du Pfarrer wärst, und du würdest jetzt hergehen und den Psalm vorlesen mit «Vertreibe meine Gegner vor mich her und vernichte sie mit dem Schwert». So. Dann hast du wie zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt irgendwie sagen, ja, ich tue das mal zuerst historisch kritisch einordnen. Mhm. Oder erzähl mal so, was ist eigentlich die Situation gewesen, wo der Psalm entstanden ist. Mhm. Und Gott uns nimmt manchmal auch so, dass wir so die Gefühle haben jetzt und denken, der Putin sollte die und so. Und nachher kommt aber am Schluss ja sowieso wieder die Mitte vom ganzen Evangelium, nämlich, dass die Welt ja schon überwunden ist und wir jetzt eigentlich einfach wieder Petrus müssen auf Herrn Jesus schauen und nicht auf das. So. Und das ist so
das absehbar, ist die das ist nicht gut.
Und die zweite und Möglichkeit ist aber, dass du würde ich vorne herstehen, auch als Pfarrer geht das, glaube ich eben. Und würde ich sagen, hey Leute, bei mir ist in den letzten Wochen etwas passiert. Ich habe früher solche Stellen, ehrlich gesagt, eher so wie peinliche alte Onkel gesehen, die immer ein bisschen zu laut reden beim Familienfest. Und jetzt merke ich plötzlich, dass mich das berührt, was sie sagen. Und was sagt das eigentlich über das aus, wie sich mein Weltbild zusammensetzt? Ja. Wie kann es sein, dass es plötzlich so eine Wende gibt? Ja. Und was ist denn das, wo ich mich eigentlich drauf verlasse? Was suche ich in dem Innen?
Genau.
Und dieser innere Prozess, das ist eben nicht einfach ein Seelenstrip. Das meine ich überhaupt nicht. Mhm. Es geht nicht darum, dass man über seine Scheidung muss reden dort oder so. Mhm. Es geht darum, dass man Leute wirklich mitnimmt in das, was mit einem passiert und was man reflektiert hat.
Ja, genau.
Und das, finde ich, ist der andere Weg.
Ja, genau.
Oder? Und genau. Dann gibt es nichts, wo man nicht darüber reden kann.
Ja, das aber, stimmt.
Ja, aber genau das passiert ja nicht in der Predigt.
Ja, und wieso? Weil das natürlich viel der mutiger Weg ist, weil ich mich muss exponieren, weil ich Leute vor den Kopf stoße, weil nachher Leute sagen, hey, wir müssen doch für den Weltfrieden sein. Ist doch schon klar. Das ist, ich exponiere mich mit so Text und Frage, also mit so einem, was du jetzt beschrieben hast, wenn ich eben sage, oder ich exponiere mich auch, wenn ich sage, eigentlich, eben, der Text ist mir fremd. Ich kann nichts damit anfangen. Oder wenn ich eben sage, der Text ist mir so näher, ich habe Angst, dass mir der jetzt so näher kommt. Er sollte nicht so näher sein. Ich habe doch gemeint, dass eben das kriegerische Alte Testament ist überwunden. Und so Sachen, ich glaube auch, das würde mich zumindest, das würde mich auch mehr interessieren, als das, was ich im Kommentar von der Zürcher Bibel sowieso anlesen kann. Also, das würde mich dann wirklich interessieren.
Und dann müsstest du es eben auch nicht immer auflösen. Ich glaube, man hat ja auch vielleicht ist auch das Problem von der Predigt, dass man immer dann, wie so das Gefühl hat, man muss einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss und einen Landeplatz und einen Bogen und eben am Schluss hat man am liebsten noch das Evangelium und noch einen Satz von Jesus, bevor man aufhört.
Genau.
Sondern man könnte auch viel mehr einfach vielleicht, wie du sagst, vielleicht in Form von Fragen oder von erzählen, wie, was mich jetzt gerade beschäftigt, auch mal anlegen. Also, manchmal wünsche ich mir, man würde die Sache auch mehr unkommentiert stehen lassen. Also so.
Genau. Für das müsste man das Amen streichen. Ich glaube, das Amen am Schluss, dass man so Amen sagt, das suggeriert ja so, jetzt habe ich das Mäschchen drum gemacht. Ja, so stimmt. Ist es. Und vielleicht müsste man mehr den anderen liturgischen Formen vertrauen und sagen, wir haben ja noch den Segen, wir haben unser Vater, wir haben die Fürbitte. Und die Prediger vielleicht einfach mal so, ich weiß auch nicht, wie die Klagepsalmen, die ziehen ja auch einfach durch. Die müssen am Schluss nicht nass Mäschchen drum machen und Amen sagen.
Dort sind wir einfach liturgisch völlig verarmt, Felix. Also ich hatte es erlebt in Berlin, oder? Dort hört jede Predigt auf mit «Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft». Und dann Amen. So. Und das Ding ist, das tönt zuerst blöd. Das Geile ist aber, du kannst viel härtere Cuts machen.
Du kannst aufhören.
Ohne, genau.
Das stimmt.
Es gibt dir eben eine mega Freiheit.
Ja. Das stimmt.
Und ich glaube, wenn wir uns könnten davon lösen, dass wir Expertinnen und Experten sind für Gottes Wort und sagen, was das jetzt heute bedeutet. Und das denken aber noch ganz viele Leute. Wenn man dazugeht, hey Leute, das stimmt im Fall nicht, dann könnte auch Frau Müller erzählen, wie sie jetzt über einen Klagepsalm nachdenkt, zum Beispiel. Und das wäre eben nicht peinlich. Und es dürfte nachher einfach niemand so dumm sein und sagen, ja, aber sie hat es jetzt gar nicht theologisch gedeutet, oder? Das hat mir jetzt schon ein bisschen gefehlt, oder? So, nein, der Ort, wo theologische Deutung passiert, im Idealfall, und ich glaube, das ist ganz oft so gewesen, ist der Kirchenkaffee. Und nicht Predigt.
Ja, aber das ist ja auch so ein... Also das regt mich so auf, dass man von Laienpredigten redet.
Ja, das stimmt, aber wir haben nicht richtig, wenn das Priestertum von allen...
Ja, das haben wir aber eben nicht richtig. Das haben wir so bei 500 Jahren,
feiern
haben wir das.
Aber das hat mit dem Experten-Scheiss
zu tun. Aber sonst haben wir das ja nicht so wirklich. Und ja, also ich finde auch, ich glaube, dass so eine Formel, dass man das Amen nicht selber müssen, sondern genau. Es dem lieb Gott können überlassen können und vielleicht den Umweg vielleicht gehen. Ja.
Super. Ja. Hey, jetzt Abschlussrunde mit einer kurzen und knackigen Antwort. Du musst jetzt gerade losspringen, Felix. Du musst schon so auf die Tour.
Ja,
aber wir machen eine ganz kurze Schlussrunde.
Wochenende auf München. Erzähl dir nächstes Mal.
Super, super.
Was für Predigten, dass ich dir gehört
habe. Wir sind gespannt, ob du eine Predigt gehört hast.
Oder irgendwie
die wird ja das Predigtthema auch weiter begleiten. Beruflich wahrscheinlich noch ein Zeitchen. Wenn du könntest sagen, Vision. Wir würden in 5 Jahren wieder über Predigt reden. Aber es hat sich ganz etwas Entscheidendes geändert. Wir wären irgendwie an einem besseren Ort bei diesem Thema. Was wäre anders in 5 Jahren als heute?
Jetzt bin ich gefordert. Was wäre anders? Also ich wünschte mir, glaube wirklich, dass man viel mehr nicht in der meta-erklärenden Ebene als Expertinnen und Experten predigt, sondern gar nicht allein predigt, sondern dass der Gottesdienst ein Geschehen ist, wo Menschen können, wenn sie das wollen, zu Wort kommen und von Wort berührt werden und sich einzubringen, ohne das Bewertende richtig, falsch und Amen, sondern eben wie eine gemeinsame Auseinandersetzung.
Zu dem würde ich jetzt gerade gerne Amen sagen. Felix, wie ist es bei dir?
Ich kann mich dem, sagen wir doch Amen zu dem. Ja.
Also Amen. Yeah. Also, wir wünschen euch ganz eine gute Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag schon wieder und nicht erst am nächsten Freitag. Und freuen uns natürlich auf eure Reaktionen, Zuschriften und Tipps. Und wir werden alles lesen, das meiste beantworten und uns vieles zu Herzen nehmen. Haben Sie gut, ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss.